ein Mythos ohne Glanz. Man hat es sich so sehr an Schnelligkeit gewöhnt, dass sie nicht mehr leidenschaftlich und hoffnungslos nur beklatscht, sondern als Existenzgrundlage angesehen wurde. Ein Übermaß an fiktiven Abbildern der Zukunft hatte bewirkt, dass ihre Schöpfer in diesen Bildern gefangen blieben. Das Gewand, in dem die Zukunft daher kam, hatte nichts von der Wunderhaftigkeit früherer Tage. Über Maschinen konnte man zwar mit jedem Winkel der Erde kommunizieren, und es war die Rede davon, dass es bald möglich wäre, ohne Körper zu reisen. Doch vieles im Leben der Menschen erinnerte doch an vergangene Epochen. Verschiedene Dinge hatte die Wissenschaft zweifelsfrei festgestellt. Zum Beispiel, dass die Erde eine Scheibe sei, die von der einen Seite her von der Sonne beschienen würde, während die andere nun mal für ewig im Dunkeln liege. Die Wissenschaft gelangt in vielen Bereichen zu endgültigen Erkenntnissen. Vor allem das von Natur aus Sein war entdeckt worden. Der Mensch handelt im Überlebenskampf, der Stamm, Wort der Identität und so weiter und so weiter. Alles ist so, wie es ist, weil es so ist. Nur wenige widersprachen den absoluten Erkenntnissen. Zweifelten an der Tatsache, dass der Ellenbogen des Menschen wichtigstes Glied ist. Aber im Allgemeinen wurden sie belächelt und für eine Sekte gehalten. Gelang es manchen von ihnen, für gefährlich gehalten zu werden, manche griffen gar zu Waffen, war es ein leichtes, sie einzufangen und für verrückt zu erklären. Es kann nicht sein, dass ein Mensch ohne eigenes ein Gesetz übertritt. Von Natur aus nicht. So viel war bewiesen. Manchmal, wenn sich keiner aus der abgeschlagenen dieser Sorte finden ließen, besorgte man es sich selbst. Denn was ist da ein gutes Beispiel oder ein schlechtes? Was ist da ein Volk ohne Feinde? Ein Staat ohne Siege? Natürlich gab es trotz aller Schicksalhaftigkeit Gründe für ein Leben auf der Sonnenseite. Aus den immer gleichen Ingredienzien Egoismus, Freizügigkeit, Autorität, Konkurrenz, Effizienz und Disziplin kochte man überall auf der Welt verschiedene Variationen des gleichen Gerichts. Was man alte Welt nannte und was quasi als die Mutter der Zivilisation galt, hatte man das Rezept entworfen. In der neuen Welt hatte der junge, große Koloss das System ohne Ballast und Sentimentalität perfektioniert. In der kommenden Welt war es gar gelungen, den Zwist abzuschaffen. Als Meister des leisen Wortes und eiserner Disziplin hatte man sich hier auf die Sonnenseite boxiert. Nach Perioden nicht enden wollender Kriege hatte sich letztendlich ein stabiles Gleichgewicht gebildet. Kriege waren durch sportlichen Wettbewerb ersetzt worden oder wurden als Schaukämpfe zur Erbauung auf der Unterseite ausgetragen.
Ein Tag Prag. Wer mit 20 kein Anarchist gewesen ist,
aus dem wird nie ein guter
Demokrat. Was bei Olympia einmal das Dabeisein gewesen sein soll, war in Post-Seattle Prag die Frage, wie viel
dabei sind.
Wie viel Demonstranten,
wie viel Bullen,
wie viel Verletzte,
wie viel Verhaftete,
wie viel Sachschaden.
Straßenkampfszenen sind ein Genre für sich innerhalb der medialen Spektakels. Wenngleich nahezu ohne ästhetische und technische Veränderungen seit den 60er Jahren praktiziert, immer noch gern gesehen und gern gesendet.
Auch wenn derartige Gelegenheiten für alle Beteiligten seltener geworden sind, scheinen sich die gebotenen Anlässe einer ungebrochenen Beliebtheit zu erfreuen.
Zumal wenn sie international sind und sich, wie in diesem Fall, die linksradikale Jugend vornehmlich Europas anschickt, mit einer bisher ungekannten Größe zu messen.
Der tschechischen Polizei.
Um es gleich klarzustellen, dies ist im Zweifelsfall kein Plädoyer gegen, sondern für Militanz.
Anders als in offen repressiven Staaten zeigt die Erfahrung der meisten westlichen Protestbewegungen, dass der Bruch des staatlichen Gewaltmonopols oftmals die notwendige symbolische Polarisierung schafft, um eine wirkliche Frontstellung unterschiedlicher Positionen sichtbar zu machen.
Auch wenn sie durch ihre zwangsläufige Ritualisierung oft folkloristische Züge angenommen hat, scheint es zu ihr als ein Element des Widerstands, vor allem als Beweis für die Ernsthaftigkeit einer Absicht, keine ästhetische Alternative zu geben.
Die Betrachterin liest den Einsatz von Körper als ein Argument der Glaubwürdigkeit, selbst wenn sie die Ziele für falsch hält.
Darum wird bei derartigen Anlässen auch großer propagandistischer Aufwand betrieben, die Aktivistinnen als brutalisiert und gewaltfixiert darzustellen.
Ohne die Bilder von brennenden Barrikaden und heroischen Kämpferinnen, die übermächtigen Wasserwerfern trotzen, Menschen, die offenbar unbezahlt ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, hätte doch kein Mensch geglaubt, dass irgendwer irgendwas ernst meinen würde seit den 60er Jahren.
Außerdem scheint heute, zynisch gesprochen, der Markt von lächelnden Gutmenschen gesättigt, während sich ein bisschen Zerstörung einer krisenhaften Konjunktur erfreut.
Somit bekam die Spekulation über die zu erwarteten Straßenschlachten und die Berichterstattung nach dem 26.09. eine größere Öffentlichkeit als der Gipfel selbst, geschweige denn die am vorausgehenden Wochenende tagende Gegengipfel.
Was hängen bleiben wird, ist,
wie die Financial Times feststellte,
die Gewissheit, dass die Verantwortlichen von IWF und Weltbank fürs Erste nirgendwo mehr entspannte Kongresse abhalten werden können, dass überall irgendwelche Nervensägen lauern, die es sich nicht nehmen lassen, in die Suppe zu spucken.
Aber der Reihe nach. Die tschechische Hauptstadt hat im Vorfeld dieses Spektakels eine beispiellose Hysterie erlebt. Presse und offizielle Stellen malten ein farbenfrohes Schreckensszenario von den zu erwartenden Horden. Kinder bekamen eine Woche schulfrei.
Bewohnern der betroffenen Stadtteile wurde geraten, aufs Land zu fahren.
Ladenbesitzern ihr Häuser zu verbarrikadieren.
Mindestens aber dicht zu machen und derlei mehr.
An die 8000 Polizisten und mehrere tausend Angehörige des Militärs wurden eintrainiert.
Für den Kongress galt die unbedingte Devise, bloß nicht blamieren. In den Verhaltensanweisungen wurden Bedienstete beispielsweise angewiesen, Deos zu benutzen und das Hemd nicht in die Unterhose zu stecken. Den Studenten, die als Aushilfschauffeure für die bereitgestellten Limousinen des Hauptsponsors Aldi angeheuert worden waren, wurden empfohlen, sich kundig zu machen, um den Gästen auch bei abwegigen Freizeitwünschen mit Rat und Tat beiseite stehen zu können.
Dienstag, 26.09., 9.30 Uhr, am Namesti Miro, der Tag der geplanten Blockade.
Langsam füllt sich der Platz vor der Kirche unweit des Wenzelplatzes.
Neben ein paar kleineren Gruppen von Schwulen und Lesben und vereinzelten Umweltaktivistinnen dominieren eindeutig anarchistische und autonome Gruppen.
Leute aus Tschechien, Spanien, Italien und Deutschland scheinen den größten Teil auszumachen.
Vereinzelt ist auch Dänisch, Französisch, Polnisch, Türkisch, Griechisch und Österreichisch sowie Englisch zu hören.
Die meisten der Anwesenden machen einen recht jungen Eindruck.
Die Parolen sind Commençons, Drop the Debt, Our World is Not for Sale.
Anstelle von Wortbeiträgen läuft der obligatorische Dub-Reggae. Ich wüsste zu gern einmal, wer und wann bestimmt hat, dass Dub-Reggae die ultimative Musik der guten Sache ist.
Aber wir sind hier ja nicht in der Disco.
Hier und da werden Transparente entrollt.
Verkleidungen oder Kampfoutfits angelegt.
Die spanischen Vertreter der ruhmreichen CNT haben rote Bauarbeiterhelme.
Die italienische autonomen Gruppe Yo Basta weiße Overalls, die mit Kissen oder Schaumstoff ausgepolstert sind. Die Original Seattle Riots Marching Band, bestehend aus einer Dirigentin in Fantasierüstung und circa 10 Trommlerinnen mit schwarzen Fellmützen und schwarzen Fahnen mit grünem Kreis, nimmt Aufstellung.
Ansonsten werden keine klassischen Outfits getragen. Schwarze Kapuzenjacken, Lederjacken und Palästinensertücher
wurden auch getragen. Irgendwann setzt sich der Zug ohne zentrale Koordination in Bewegung.
Das strategische Konzept ist, sich in 3 Zügen aufzuteilen, also folgt man den gelben, blauen und pinkfarbenen Fahnen.
Nachdem die mittlerweile ca. 10.000 Demonstranten ein paar Blocks gemeinsam in der Innenstadt zurückgelegt haben, trennen sich die Wege.
Die Gelben nehmen die direkte Route zum Kongresszentrum über die Stadtautobahn und werden an der 40 Meter hohen Brücke zum Stehen gebracht.
Unten im Tal tobt bereits die Schlacht. Bei den Blauen steuern allen voran die Mitglieder der CNT schnurstracks auf die Barriere am Fuße der schmalen Zufahrtsstraße zum Kongresszentrum zu.
Nach kürzester Zeit stehen die tschechischen Sondereinheiten in einem Hagel eilig ausgegrabener Steine und Holzlatten. Die ziemlich überforderte Polizei beschränkt sich darauf, Stellung zu halten. Die Beamten werden ständig ausgetauscht.
Vereinzelt fliegen Molotow-Cocktails, die den rundum verschalten Beamten allerdings nicht anzuhaben scheinen. Dazwischen paradiert unbeirrt die Seattle Riots Band.
Szenenwechsel. Völlig überraschend ist es uns gelungen, unbehelligt auf dem Fußweg zu der Plattform der Metrostation Fischerath heraufzulaufen. Während der an 3 Fronten martialische Kampfszenarien aufgebaut sind, stehen hier ein paar hundert Demonstrantinnen Auge in Auge mit Hostessen, Wachpersonal, Polizei und Konferenzteilnehmern, die nur ein Stockwerk höher über uns heruntergaffen.
Und prompt zeigt sich auch ein starkes ästhetisches Defizit beim freien Improvisieren. Verschiedene althergebrachte Symbolismen werden halbgar durchdekliniert. Sit-in,
US-amerikanische Flaggen verbrennen,
Sprechchöre, smash, 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 die IMF,
persönliche Beschimpfungen.
Der Gipfel der Peinlichkeit ist für mich persönlich, als ein Trompeter die Internationale anstimmt.
Vorher gab es schon die Moldau und Maggie Messer.
Und ein Dutzend jugendlicher Aktivistinnen in Hippie-Punk-Klamotten andächtig die linke Faust recken.
Ich denke an das Verhängnis meiner tschechischen Freunde zu derlei Brauchtum und daran, ob es nicht vielleicht eher rufschädigend ist für den IWM-Teilnehmerinnen, einen derartigen Einblick in unsere Stilunsicherheiten zu geben. Aus der zweiten Reihe dann ein Ei an die Balkonmauer klatscht, schreien mehrere von denen, die eben mitgesungen haben, den Werfer an.
Stop the violence.
Niemand scheint auf diese Situation vorbereitet zu sein.
Niemand, mich eingeschlossen, tritt in die offene Situation und vermag ein Statement zu machen, das die Kategorien und Erwartungshaltungen der anderen Seite zum Wanken brächte oder auch nur rhetorisch die Legitimation des Widerstandes gegen die tagenden Institutionen formulierte.
Wieder unten im eher proletarischen Stadtteil Nusle zeigt sich, woran die Stärken der Aktivistinnen liegen. Hier passieren wir 3 kokelnde Barrikaden, die rücksichtsvollerweise ohne Verwendung von Privateigentum der Einwohner gebaut worden waren. Die stehen eher verdutzt als beängstigt vor ihren Bierkneipen und betrachten diese Alienwelt, die über uns gekommen ist.
So vorkommen, als ob das, was subjektiv dem Bewusstsein nach den Menschen abhanden gekommen ist, die Fähigkeit ist ganz einfach, das Ganze sich vorzustellen als etwas, was völlig anders sein könnte. Dass die Menschen vereidigt sind auf die Welt, wie sie ist. Und dass dieses abgesperrte Bewusstsein der Möglichkeit gegenüber, das hat nun allerdings einen sehr tiefen Grund, einen Grund, von dem ich denken würde, dass er gerade mit der Nähe der Utopie, von der du zu tun hast, sehr zusammenhängt. Meine These dazu würde lauten, dass im Innersten alle Menschen ob sie sich zugestehen oder nicht, wissen, es wäre möglich. Es könnte anders sein. Sie könnten nicht nur ohne Hunger und wahrscheinlich ohne Angst leben, sondern auch als Freie leben. Gleichzeitig hat ihnen gegenüber, und zwar auf der ganzen Erde, die gesellschaftliche Apparatur sich so verhärtet, dass das, was als greifbare Möglichkeit, als die offenbare Möglichkeit der Erfüllung ihnen vor Augen steht, ihnen sich als radikal unmöglich präsentiert. Und wenn nun heute die Menschen universal das sagen, was in harmloseren Zeiten wohl nur ausgepichten Spießbürgern vorbehalten war. Ach, das sind ja Utopien. Ach, das ist ja nur im Schlaraffenland möglich. Im Grunde soll das auch überhaupt gar nicht sein. Dann würde ich sagen, das kommt davon, dass die Menschen den Widerspruch zwischen der offenbaren Möglichkeit der Erfüllung und der ebenso offenbaren Unmöglichkeit der Erfüllung nur auf die Weise zu bemeistern vermögen, dass sie sich mit dieser Unmöglichkeit identifizieren und diese Unmöglichkeit zu ihrer eigenen Sache machen und dass sie also mit Freud zu reden, sich mit dem Angreifer identifizieren und dass sie sagen, dass das nicht sein soll, von dem sie fühlen, dass es gerade ja sein sollte, aber dass es durch eine Verhexung der Welt ihnen vorenthalten wird.
Also mir will es so vorkommen, als ob das, was subjektiv dem Bewusstsein nach den Menschen abhanden gekommen ist, die Fähigkeit ist, ganz einfach sich das Ganze als etwas vorzustellen, das völlig anders sein könnte.
Dass die Menschen vereidigt sind auf die Welt, wie sie ist.
Und dass dieses abgesperrte Bewusstsein der Möglichkeit gegenüber, das hat nun allerdings einen sehr tiefen Grund.
Einen Grund, von dem ich sagen würde, dass er gerade mit der Nähe der Utopie sehr zusammenhängt.
Meine These dazu würde lauten, dass im Innersten alle Menschen, ob sie sich es zugestehen oder nicht, wissen, es wäre möglich, es könnte anders sein.
Sie könnten nicht nur ohne Hunger und wahrscheinlich auch ohne Angst leben, sondern auch als Freie leben.
Gleichzeitig hat ihnen gegenüber, und zwar auf der ganzen Erde, sich die gesellschaftliche Apparatur so verhärtet, dass das, was als greifbare Möglichkeit, als die offenbare Möglichkeit der Erfüllung ihnen vor Augen steht, sich ihnen als radikal unmöglich präsentiert.
Und wenn nun heute die Menschen universal das sagen, was in harmloseren Zeiten wohl nur ausgepichten Spießbürgern vorbehalten war,
ach, das sind ja alles nur Utopien.
Ach, das ist ja nur im Schlaraffenland möglich.
Und im Grunde soll das auch alles überhaupt nicht sein.
Dann würde ich sagen, das kommt davon, dass die Menschen den Widerspruch zwischen der offenbaren Möglichkeit der Erfüllung und der ebenso offenbaren
Unmöglichkeit der Erfüllung
nur auf die Weise zu bemeistern vermögen, dass sie sich mit dieser Unmöglichkeit identifizieren.
Und diese Unmöglichkeit zu ihrer eigenen Sache machen.
Und dass sie also, um mit Freud zu sprechen, sich mit dem Angreifer identifizieren.
Und dass sie sagen, dass das, was nicht sein soll und von dem sie fühlen, dass es ja gerade sein sollte.
Aber dass es durch eine Verhexung der Welt ihnen vorbehalten wird.
1930 vor dem Kaufhaus Wertheim am Kurfürstendamm. Der Demonstrationszug ist in Richtung Gedächtniskirche abgezogen. Zwei junge Männer werfen mit Steinen zwei kleine Glasvitrinen ein. Plötzlich lösen sich aus der Zuschauermenge zwei ältere Männer in Zivilkleidung und stürzen sich auf die Steinewerfer. Eine Schusswaffe wird entsichert und dem Festgenommenen seitlich an den Kopf gehalten.
Ich schieße, ich mach keinen Spaß! Polizei! Könnt ihr daher sehen?
Hey, hau mich doch raus,
ey! Hey, halt den Kopf, ey!
Wegschieße!
Hau mich raus, Jungs!
Hau die Knarre weg, ja?
Da haben wir es. Agent Provokateure hin oder her. Wir Militär verachten, haben Krieg geführt. Haben denen, die mit Krieg handeln, und jenen, die ihn lieben, gegeben, wonach sie verlangten. Die einen bekamen Bilder, die sich vortrefflich verkaufen ließen. Die anderen den ebenbürtigen Feind, den sie zum Auslauf für ihre Knüppel benötigten. Und uns selbst wurde ein Märtyrer beschert. Einer, der schließlich die Kugeln einfing, die jede und jeden von uns treffen sollten und von denen wir wussten, dass es nur eine Frage der Zeit sei, wann sie abgeschossen würden. Auch wenn kein Zweifel daran besteht, wer die Bösen sind, woher wissen wir eigentlich, dass wir immer die Guten sind? Und vor allem, was unterscheidet uns?
Leider ist es, wie es ist. Auch wir brauchen konkrete Bilder und Symbole für abstrakte Ideen. Freiheit fühlt der Bauch, der Kopf, der denkt sie nur. Der Moment, in dem ein Starbucks-Café zu einer Schrotthalde wird, ist ein utopischer Moment und ein Argument gewichtig wie ein faktischer Beweis. Ein utopischer Moment, der die Allmacht dessen bricht, was uns Glauben machen soll. Alles sei so, wie es ist, weil es so ist und immer war.
Doch der Preis, den wir zahlten, war dieser viel zu hoch.
Kein symbolisches Sterben.
Aber was gibt es Glaubwürdiges als unsere Körper, die wir ohne Zwang und aus freien Stücken und unbezahlt in die Waagschale werfen? Und ist es nicht so, dass unsere Wunden und Blessuren jene derer sichtbar machen, die ohne Stimme sind und ohne Repräsentanz?
Naja.
Ist es nicht so, dass die Gewalt, die uns vor laufenden Kameras widerfährt, jene unsichtbare Gewalt sichtbar macht, die ganze Kontinente geißelt?
Naja.
Und dass unsere Militanz tausendfach abgebildet rund um die Welt gesendet Mut macht, jene, die ohne Stimme sind und ohne Repräsentanz?
Ihr seid gefangen in einem Romantizismus, der zutiefst bürgerlich und selbstgefällig ist.
Und vor allem kitschig. Feine Ausrede, ihr Feiglinge!
Deshalb sind wir nach Genua gegangen. Ist das klar? Nein. Denn die Wirklichkeit ist, dass viele von uns sind nach Genua gegangen, weil sie das Gefühl hatten, mit dabei sein zu müssen, zu wollen. Aber warum? Was ist hinter dieser ganzen Gewalt? Warum? Was ist hinter dieser ganzen Stadt? Das haben wir noch nicht geklärt. Aber um nächstes Mal nochmal dabei zu sein, im Wissen, was dahinter steht, darüber müssen wir reflektieren. Darüber müssen wir wissen.
Was kommt?
Ja, jetzt gibt es ein Stück im Welttal und ich bin einfach zu langsam.
Controlled wherever you go, there is media when everyone, and Paul and Steve, they think that we'll be saved when blacks and whites are equal slaves. Businessmen who are phony and hyped get together to make a hit overnight. Side by side in their greed, stars in the media conspiracy.
Der Text, der folgt, stammt aus einer Erzählung von Philip K. Dick, der auch Minority Reports geschrieben hat oder Total Recall, ja, oder Blade Runner.
Der Schirm zeigt ein 3D von Silvio. Die übliche Dreiviertelansicht des Oberkörpers. Silvio in seinem ausgebleichten Arbeitshemd, die Ärmel hochgekrempelt, die Arme braun und behaart. Ein Mann in mittleren Jahren, Ende 50, das Gesicht von der Sonne verbrannt, der Hals leicht gerötet, ein gutmütiges Lächeln im Gesicht. Er blinzelte, weil die Sonne ihn blendete. Hinter Silvio ein Standfoto von seinem Hinterhof, seiner Garage, seinem Blumengarten, dem Rasen, der Rückseite seines hübschen weißen Plastikhäuschens. Silvio grinste. Ein Nachbar, der an einem Sommertag eine Pause einlegt, schwitzend wegen der Hitze und der Strapazen des Rasenmähens, eben im Begriff, ein paar harmlose Bemerkungen über das Wetter loszulassen, die Lage des Planeten, den Zustand des Viertels.
Also,
kam Silvios Stimme aus den Lautsprechern. Sie war sanft, vertraulich.
Ein dickes Ding, was meinem Enkel Giovanni da neulich passiert ist. Sie wissen ja, wie er ist. Er geht immer eine halbe Stunde früher zur Schule. Er möchte nämlich vor allen anderen auf seinem Platz sein.
Vom Schirm herunter dröhnte Silvios Stimme vor sich hin, selbstsicher, freundlich, gelassen.
Also, Giovanni hat ein Eichhörnchen gesehen. Es saß einfach da auf dem Bürgersteig. Er ist einen Moment stehen geblieben und hat es sich angeguckt.
Silvios Gesichtsausdruck wirkte so echt, dass man ihm beinahe glaubte. Er konnte beinahe das Eichhörnchen sehen und den Flachskopf des jüngsten Enkels der Familie Silvio, des bekannten Kindes, des bekannten Sohnes, der bekanntesten und meistgeliebten Person des Planeten.
Das Eichhörnchen,
erklärte Silvio auf seine gemütliche Art,
hat Nüsse gesammelt. Mann, oh Mann, es ist noch gar nicht so lange her, ich glaube, das war erst letzten Juni oder so. Es saß also da, dieses kleine Eichhörnchen.
Mit den Händen deutete er die Größe an.
hat Nüsse gesammelt und sie für den Winter fortgeschafft.
Und dann verschwand der amüsierte Anekdotenblick aus Silvios Gesicht. Er wurde durch einen ernsten, nachdenklichen Blick ersetzt, den Tiefsinnsblick. Seine blauen Augen wurden dunkler.
Gute Facharbeit.
Sein Kinn wurde noch kantiger, imposanter.
Gute Dummy-Steuerung der Androiden-Crew.
Silvio wirkte älter, erhabener, reifer, eindrucksvoller. Die Gartenszenerie hinter ihm war herausgenommen worden und ein etwas anderer Hintergrund wurde eingeblendet. Silvio stand jetzt felsenfest in einer kosmischen Landschaft, inmitten von Bergen, Winden und riesigen alten Wäldern.
Ich habe mir Folgendes gedacht,
sagte Silvio, und seine Stimme war tiefer. Er sprach langsamer.
Da saß es nun, das kleine Eichhörnchen. Woher wusste es, dass der Winter kommen würde? Es saß da, bosselte vor sich hin und machte sich gefasst auf einen Winter, den es nie gesehen hatte. Das Eichhörnchen hatte Vertrauen. Nein, es hat auch nie nur eine Spur von Winter gesehen. Aber es wusste, der Winter würde kommen.
Der kräftige Kiefer bewegte sich, langsam hob sich eine Hand. Und dann blieb das Bild stehen. Es gefror bewegungslos stumm. Kein Wort war mehr von ihm zu hören. Jäh endete die Predigt mitten in einem Absatz.
Da kommt These 1. Unsere These ist, dass hinter Berlusconis Aufstieg stehen der rechtskonservative Korruptionssumpf aus dem Umfeld der ehemaligen Geheimloge P2 und die Mafia. Sie schützen ihn und alimentieren ihn mit Kapital und Ideen.
Also es ist ein kleiner Kerl, der riesige Minderwertigkeitskomplex hat, so wirklich gravierende Minderwertigkeitskomplex hat, der intelligent genug ist, um zu verstehen, dass er darunter leidet und dass er dagegen kämpft, weil er ein sehr zielstrebiger Mensch ist, er ist wirklich kein Idiot, wirkt aber als Trottel, weil er in diesem Widerspruch versinkt und die Kurve nicht kriegt, diese Minderwertigkeitskomplexe entweder zuzugeben und damit vielleicht auch einfacher zu leben oder sie zu verstecken, sodass die Öffentlichkeit es nicht merkt. Und er ist ein Sohn von einer italienischen Nordkultur aus der 50er Jahren, also er ist in der 40er Jahren geboren, nach dem Krieg, und die Leute seiner Generation dachten, uns steht zu, Italien wieder aufzubauen, und das ist unser Schicksal, wir haben eine Verpflichtung, eine Verantwortung. Und er hat auch darunter gelitten, weil er in seiner Schule, hat in einem Internat studiert, er war der Einzige, der kein Geld hatte überhaupt. Seine Familie war eine arme Familie im Vergleich zu den anderen. Und deshalb ist er sehr, sehr verbittert gewesen, immer. Immer sehr verbittert, sehr aggressiv. Und hatte diese Pöbelsbrutalität, ihm zunutze gekommen ist, aber für den er immer verachtet worden ist. Das heißt, er ist ein Mensch, der Karriere gemacht hat, aber gleichzeitig von all seinen Mitstreitern verachtet worden ist, immer verachtet worden ist. Und das hat ihn unwahrscheinlich geprägt. Und deshalb seine übertriebene Angst, nicht richtig, nicht sauber, nicht gepflegt auszusehen. Und seine Angst, ein Wort zu viel zu sagen oder versuchen, die Sache mit der Komik zu lösen, wenn er das Gefühl hat, er ist nicht klug genug, um etwas vernünftig, gescheit zu sagen. Und das ist für ihn eine absolute Obsession. Also die Leute, die ihm näher stehen, sagen, dass er ein Mensch, der schlecht schläft, der viele Medikamente nimmt, um das Gleichgewicht zu behalten. Und also jemand, der wirklich kein glückliches Leben hinter sich hat und deshalb der viel Frust auch aufstaut, heißt es. Und der cholerische Aussprüche hat, die seine Mitarbeiter in Angst versetzen, weil er kann auch brutal werden, also Objekte gegen die Wand werfen oder sowas. Und was denen am meisten Angst macht, also von ein paar Erzählungen, die man kennt, sind diese Gewaltausbrüche, werden danach von einer Clown-Szene unterbrochen. Also das heißt, wenn er merkt, er ist außer Kontrolle geraten, dann zieht er wieder seine Grimasse an, er lächelt schräg und er zittert, weil er sich unter Kontrolle halten möchte. Und viele seiner Kollegen und Kolleginnen haben Angst vor ihm. Zum Beispiel diese Stefania Ariosto, die gegen ihn in einem Prozess aussagt. Sie hat gesagt, sein Gefühl bei einem Treffen mit Berlusconi war immer Angst. Ja, sonst als Geschäftsmann und Unternehmer, dafür kann man nur Gutes in Anführungszeichen sagen. Er ist ein Haifisch ohne Gleich. Er hat eine große Sensibilität immer gehabt, was jetzt zu tun sei. Also wie schaffe ich jetzt etwas zu machen, bevor die anderen dieselbe Idee haben? Wie strukturiere ich meine Gruppe so um, dass sie effizienter die nächste Krise durchsteht? Welche Politiker muss ich ansprechen, so dass ich geschützt werde? Das ist, und gegenüber seinen Mitarbeitern im niedrigen Bereich ist er sehr beliebt, weil er dort absolut lieb ist. Absolut lieb. Er bemüht sich immer, in seine Firmen zu gehen und die Leute zu umarmen, auf Schultern zu klopfen. Oder wenn ein Kind in seine Firma auf die Welt kommt, der ruft zu Hause persönlich an und gratuliert und er versucht irgendwas zu erzählen, was in Verbindung mit diesem Mitarbeiter sei. Und für jemanden, der inzwischen 15.000 Mitarbeiter hat, das ist eine riesige Arbeit. Aber das macht er. Darauf legt er einen großen Wert. Und als Politiker gibt es ihn noch nicht, das wissen wir noch nicht, wie er als Politiker ist.
Die Basisanalyse des politischen Milieus auf dem Mond wurde vom Neuplan-Computerkomplex in Zürich erstellt. Die abschließenden Auswertungen jedoch wurden von menschlichen Technikern durchgeführt. Die Computer in Zürich konnten ermitteln, dass die politische Zusammensetzung auf dem Mond auf eine totalitäre Struktur zusteuerte, konnten allerdings nicht sagen, worauf das hindeutete. Es wurden Menschen benötigt, um die Tendenz als schädlich einzustufen.
Das ist schlicht unmöglich,
widersprach Neuenschwander.
Der Industrieverkehr von und zum Mond fließt ununterbrochen. Bis auf das Ganymede-Syndikat haben die den ganzen außerplanetaren Handel in der Hand. Wenn da irgendwas im Busch wäre, würden wir es sofort erfahren.
Wie sollten wir denn das erfahren?
Erkundigte sich der Polizeichef.
Neuenschwander deutete auf die Datenbögen und Diagramme, die Zahlen und Prozenttabellen, mit denen die Wände der Neuplan-Polizeibüros gepflastert waren.
Das würde sich hundertfach bemerkbar machen. In Terroranschlägen, politischen Gefängnissen, Vernichtungslagern. Wir würden von politischen Widerrufserklärungen hören, von Verrat, Illoyalität, allen grundlegenden Stützpfeilern einer Diktatur.
Oh, Sie verwechseln eine totalitäre Gesellschaft mit einer Diktatur,
meinte der Polizeichef trocken.
Ein totalitärer Staat greift in jeden Bereich des Privatlebens seiner Bürger ein, bildet ihre Meinung zu jedem Thema. Er kann diktatorisch regiert werden oder von einem Parlament oder von einem gewählten Präsidenten oder einem Priesterrat. Das spielt keine Rolle.
Na schön. Ich fliege hin. Ich werde ein Team mitnehmen und mal sehen, was die so treiben dort.
Totalitär regieren. Was soll das heißen, totalitär regieren? Ohne zu sterben auf die Treppen. Wer sind die Leute da hinten?
Ein bisschen weiter nach vorne, bitte, ein bisschen weiter nach vorne, ja.
Wer sind die vermummte Leute? Wer sind die Leute da hinten? Wer ist Licio Gelli? Was ist die P2? Woher hat Berlusconi sein Geld und seine Macht erworben? Vielleicht müssen wir das kurz erklären. Ja. Licio Gelli war ein junger Offizier der Repubblica di Salò, eine faschistische Republik am Ende des Krieges. Er war so zuverlässig, dass ihm das ganze Gold der italienischen Nationalbank anvertraut wurde. Nach dem Krieg ist Licio Gelli nach Argentinien gegangen und dann weiter und dann weiter und dann weiter, wieder nach Italien, wieder zurück. In seinem Leben ist er Waffenanschaffer für die Regierung von Juan Perón. Er hat einen Putsch in Kanada organisiert, was er nicht durchführen durfte. Er hat dreimal einen Putsch in Italien organisiert. Und als ihm die Zeit ungünstig schien, verpfiff er alle seine Leute und ließ sie alle verhaften. Der Licio Gelli ist nicht irgendein Faschist, sondern ein Mensch mit einem Plan. Ein Mensch mit politisches Denken, der dachte, es ist absurd, eine Diktatur durchzuführen, die Leute sind unglücklich. Wir müssen totalitär regieren. Wir müssen jemanden in jeder Partei haben und jede Partei beherrschen und demokratisch totalitär regieren. Und dafür hat er, zusammen mit ein paar Kumpel, einen Plan erarbeitet. Und diesen Plan haben wir hier.
Danke. Auszüge aus dem Plan der demokratischen Wiedergeburt. Prämisse. Das Adjektiv demokratisch will bedeuten, dass aus dem vorliegenden Plan jeder, auch die unmerklichste Tendenz zur Erodierung des Systems ausgeschlossen bleiben soll. Ziele. Erstes Ziel und unerlässliche Vorbedingung der Operation ist die Gründung eines Clubs, in dem auf handverlesene Unternehmer und Financiers, Freiberufler, Beamte und Richter auf höchster Ebene vertreten sind. Homogen auf der Ebene des ihres Fühlens, Ehrlichkeit und moralischer Strenge, sodass sie für die Ausführung des Planes eine reale Garantie bieten können und bürgen gegenüber den nationalen und internationalen Kräften, die ihn unterstützen, insbesondere die internationale Freimaurerei. Vorgehen im politischen Bereich. Erstens sind die Männer auszuwählen, denen die Aufgabe der Revitalisierung der jeweiligen politischen Richtung anvertraut werden kann. Für die PSI.
Bettino Craxi, Claudio Martelli, die wichtigste Politiker der letzten 20 Jahre.
Für den PRI.
Battaglia, Giorgio Lamalfa.
Für den PSDI.
Nicolazzi e tutti quanti gli altri ministri und alle anderen Minister, die in den letzten 20 Jahren Minister in Italien gewesen sind, alle auf die Liste.
Für die DC.
Forlani, Andreotti, Piccoli und alle, die Minister wurden in den letzten 20 Jahren der Ersten Republik.
Für den PLI.
Alfredo Biondi und auch dort die einzige wenige freisinnige Minister, die Italien in den letzten 20 Jahren gehabt hat. Alle von ihm bezahlt.
Für die Destra Nazionale.
Das ist die neofaschistische Partei, die waren auch auf der Liste. Covelli und noch ein paar, die noch nicht bekannt sind.
Zweitens ist zu erwägen, ob die aktuellen Parteien noch über die nötigen Glaubwürdigkeiten verfügen, um wieder zu brauchbaren Instrumenten politischer Aktion zu werden. Im Falle einer positiven Antwort werden den ausgewählten Personen die ausreichenden finanziellen Mittel anvertraut, um die Vorherrschaft in den jeweiligen Parteien zu erkaufen. Im Falle einer negativen Antwort werden dieselben Finanzinstrumente für die unverzügliche Schaffung zweier politischen Bewegungen verwendet.
Forza Italia und Ulivo.
Eine auf der linken, eine auf der rechten Seite. Diese Bewegungen werden wiederum gegründet von Werbeclubs, die im Verhältnis 1:3 aus Politikern, diese als Verbindungsglied zu den Parteien, und Exponenten der Bürgerschaft, diese als Verbindung zur realen Welt, besetzt sind. Vorgehen im medialen Bereich. Was die Presse bzw. die Journalisten angeht, ist der finanzielle Aufwand nicht a priori abzuschätzen. Für jede Zeitung oder Zeitschrift ist ein Verzeichnis von mindestens 2 oder 3 Elementen zu erstellen, von denen keins vom anderen weiß. Die eingekauften Journalisten haben den Auftrag, mit den oben bestimmten politischen Exponenten zu sympathisieren. Insbesondere sind a. einige Kampfwochenschriften anzukaufen.
Die Weltwoche.
B. Die Weltwoche. B. Die gesamte regionale und lokale Presse über eine zentralistische Agentur zu koordinieren.
Schweizerische Depeschenagentur.
C. Zahlreiche Fernsehsender via Kabel mit der zentralen Presseagentur zu koordinieren. Das staatliche Rai-Fernsehen ist im Namen der Sendefreiheit aufzulösen, ex Artikel 21 der Verfassung.
Ihr staunt, ihr glaubt, ihr scherzen. Aber ihr wisst, dass einer der wichtigsten Finanziers der P2, diese Freimaurerei-Loge, heute einer der größten Verleger der Schweiz ist. Die Weltwoche gehört der P2. Aber das ist nicht alles, das ist ein politischer Plan, dafür braucht man Menschen. Dafür braucht man eine Organisation, die man auf die Oberfläche nicht sieht. Deshalb die Freimaurerei, die eigentlich eine Organisation war, die geschöpft wurde, um die Monarchie zu bekämpfen. So war es. Der hat sie unterwandert und verändert zu seinen Plänen. Und dann plötzlich 1992, die Mauer war gefallen, der Kalte Krieg war zu Ende. Und Tangentopoli, die Ermittlungen der Justiz in Italien, haben seine ganzen Leute weggefegt. Und es blieb ihm nur ein kleiner, zwerglicher, unsympathischer Trottel, Silvio Berlusconi. Ich habe Licciocelli persönlich gefragt, was er von Silvio Berlusconi hält. Und er hat für uns, für dieses Stück, einige Zeilen widerwillig geschrieben. Aber wir haben sie trotzdem mitgenommen, weil wir dachten, es ist schön für euch zu hören, was der Chef von dieser politischen Operation von seinem Ergebnis denkt. Us, er hat das. Wir haben gedacht an Urs, weil er genauso wie Jelly als junger Mann aussieht. Und er sieht auch genauso gut aus, so sportlich, so eigentlich bürgerlich und durchschnittlich, aber sobald er den Mund aufmacht, dann merkt man, dass er Witz und Intelligenz, finstere Intelligenz hat.
Ted, der Kavaliere Silvio Berlusconi war immer ein aufgeblasener Ballon. Als man ihn mir vorstellte, es war, glaube ich, ein gewisser Pella, wusste ich nicht, was man mit diesem untersetzten, hochmütigen, feindseligen und von sich selbst eingenommenen Knaben anfangen sollte. Später sagte man mir, er hätte revolutionäre Ideen für ein lebenswerteres Milano gehabt und es gäbe große Wachstumschancen im medialen Bereich, indem er eine Parallelgruppe zu der von Tassandin erschaffen wollte. Zu Beginn waren ich und Rizzoli dagegen, weil uns der Corriere della Sera genügend Garantien zu bieten schien. Aber nichtsdestotrotz sahen wir ein, dass es eine gute Idee sei, wenn die P2 in den Besitz einer unter direkter Kontrolle unserer sozialistischen Freunde stehenden Verlagsgruppe käme. Es war ein Fehler. Silvio Berlusconi liegt unser Land nicht am Herzen. Vom Plan der nationalen Wiedergeburt hat er wohl die Strategie begriffen und weiterentwickelt, doch für unsere Ziele interessiert er sich nicht im geringsten. Er will Italien nicht vor der Barbarei retten, er will nur immer reicher werden. Misstraut den Männern, die nach Reichtum streben. Sie verkaufen dafür ihre Intelligenz, Liebe, Patriotismus, alles. Berlusconis Regierung ist nicht per Zufall eine der desaströsesten der Nachkriegszeit. Das Schlimme ist, dass mit seinem politischen Verschwinden jedoch auch das politische Projekt verschwinden wird, das seinen Aufstieg überhaupt ermöglicht hat. Übrig bleiben werden bloß einige unkriegerische Fernsehkanäle, die sich nach seinem Tod nicht mehr richtig steuern werden lassen.
Aber Licciocelli hat den politischen Plan gehabt, aber nicht das Geld. Das Geld kommt aus Deutschland. Guckt ihn an. Er ist kein Bankier. ...1945, die Russen sind wenige Kilometer von Berlin entfernt. Ein 17-jähriger, junger Buchhalter namens Otto Beisheim verlässt den Bunker zusammen mit der ganzen Buchhaltung des Dritten Reiches und wird nach Argentinien versetzt. Sein Name kennt keiner. Ich kann es euch verraten, der heißt Otto Beisheim und wohnt in Oberägeri. Der lebt noch. Der ist Schweizer Bürger geworden. Otto Beisheim ist mit dem ganzen Geld, das in Amerika versteckt worden war vor und während des Krieges, nach Argentinien gegangen und dann von Argentinien ist nach Amerika gegangen, wo er eine kleine Firma gegründet hat in Delaware und als Vertreter dieser Firma ist zurück nach Deutschland und hat einige Sachen gegründet oder eingekauft, zum Beispiel die Gruppe Metro, zum Beispiel Kugelschreiberfirma Pelikan, zum Beispiel, ja, zum Beispiel LTU oder TUI, womit ihr geflogen seid vielleicht. Er hat Spar gekauft, er hat Billa, die Tante Emma Läden in Berlin. Ja. Er hat Minen überall gekauft in Südafrika. Und als der Apartheid zu Ende ging, dann hat er seine Kumpel aus Südafrika in der Schweiz eingebracht und er hat Rothmans eingekauft und Palmal und die Uhren Cartier. Und jeder von euch, der auf Toilette geht, wischt sich ab mit Otto Beisheims Toilettenpapier. CWS gehört ihm. Woher weiß ich das alles? Weil ich seit 25 Jahren daran arbeite und dabei fett und alt geworden bin. Aber es lässt sich alles dokumentieren. Diese Leute verstecken sich nicht. Es gibt keinen Grund. Sie machen nichts Illegales. Sie machen Geschäfte. Mehr machen sie nicht. Otto Beisheim ist in der Schweiz gezogen 1969 und hat eine kleine Firma in Locarno gegründet, namens Okra, 1969. Diese Okra hatte einen Firmenzweck, Gründung, Ausdehnung und Entwicklung des Privatfernsehbereichs in Europa. Eine kleine Firma, die gibt es immer noch heute, hat sich in zwei gespaltet. Ein Teil der Firma heißt heute Kirchgruppe, die andere Leo-Kirchgruppe. Und der andere Teil heißt Fininvest. Leo Kirch und Silvio Berlusconi haben nur mit dem Geld von diesem Kerl gearbeitet in den ersten Jahren. Das Ganze, was sie aufgebaut haben, beruht auf dem Geld, das aus dieser Quelle gekommen ist und das in Deutschland wieder zusammengebracht wurde in eine Bank namens Deutsche Länderbank, die gehörte Adolf Hitler persönlich. Heute hat diese Bank ihren Namen geändert. Heute heißt sie UBS. Sie wurde einfach per Dekret mit der Hilfe der Amerikaner in UBS umgewandelt. Heute heißt sie UBS Deutschland. Caballavetta war jahrelang der Chef von dieser Bank. Und mit dem Geld haben sie gearbeitet. Aber es ist noch nicht zu Ende. Beisheim ist jetzt in Oberägeri. Was macht er in Oberägeri? Er hat eine neue, kluge Idee gehabt. Er hat gemerkt, sein System funktioniert nicht. Privatfernsehen zu beherrschen ist nicht genug. Wir müssen etwas mehr tun. Das hat Tettamant in seinem Buch ganz deutlich gesagt. Wir müssen die Umwelt, das Ökosystem retten. Tettamant schreibt in seinem ersten Buch, welche Europa. In Europa muss jeder dritte Bürger sterben. Wir sind zu viel. Tito Tettamant ist der Eigentümer der Weltwoche. Der gehört auch zu dieser sind alle Kumpanen. Und dafür muss man aber einen Weg, demokratischen Weg finden, warum die Leute, welche Leute sterben müssen. Und er hat einen Mitarbeiter gehabt, der heißt Endemol.
Und der hat ein System gefunden, womit alle Schweizer, Deutsche, Italiener, Griechen, Spanier heute gelernt haben, wie man Mensch demokratisch tötet. Man ruft eine Telefonnummer an und der eine springt aus der Insel ab oder aus einem Container, wo er 6 Monate getrödelt hat, in der Hoffnung, dass er eine gute Nacht mit einer Frau oder mit einem Mann verbringt. Und das System funktioniert. Und er jetzt hat in Oberägeri ein neues Experiment gestartet. Er hat ein Haus, wo die Elektrogeräte gegeneinander aufgespielt werden. Das ist, das ganze Haus ist elektronisch gesteuert und jede Woche springt ein Staubsauger raus, wenn ein besserer kommt. Aber das ist die Theorie. Demokratisch wird uns beigebracht, wie wir und warum wir einige eliminieren. Weil die unsympathisch sind, die sind fett, die sind hässlich, die passen nicht. Und der eine, der am Schluss bleibt, der kriegt die ganze Kohle und wird genau, wie es sein muss, erfolgreich und schön und bunt. Aber das ist auch nicht alles.